ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir einen guten Abend.
Vom Deutschlandticket bis zur Planungsbeschleunigung und über allem auch noch das Thema Migration. Es ist eine lange Liste, mit der die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten am Abend zum wohl wichtigsten Bund-Länder-Gipfel seit der Corona-Pandemie fuhren. Und diese Sitzung, die dürfte nicht schnell kürzer werden, auch die Liste nicht, denn vieles bleibt verschwommen. Es begann schon damit, dass die Länderchefs bei ihrem Vorabtreffen plötzlich mehr Redebedarf als geplant hatten, weil gerade beim Thema Migration die Unions- und Grünen geführten Länder einige neue Fässer aufmachten. Und so zogen sie dann mit mehr als 3 Stunden Verspätung erst gegen Abend, gegen 18 Uhr, zum Kanzler weiter, wo sie zur Stunde immer noch zusammensitzen. Uli Mehrkamp.
Eigentlich schienen sich die Ministerpräsidenten vor dem heutigen Treffen einig zu sein. Man brauche mehr Geld vom Bund, um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu stemmen. Das Zauberwort hier, atmendes System.
Ein atmendes System bedeutet nichts anderes. Mehr Flüchtlinge kommen, mehr Geld, weniger kommen, weniger Geld.
So etwa 10.000 Euro pro Fall sollten es sein. Auch da ist man sich einig. Doch schon in den Vorabstatements neue Forderungen einiger Unionsministerpräsidenten.
Es muss die jeweiligen Sozialleistungen auf ein europäisches Normalmaß reduziert werden, damit es keine Sonderaspekte für Deutschland gibt.
Wir brauchen auch Verabredungen mit Ländern, auch auf dem afrikanischen Kontinent, wo unter dem Dach der Vereinten Nationen rechtssichere Verfahren laufen und eine ordentliche Unterbringung gewährleistet ist.
Deswegen dauert schon das Treffen der Länderchefs 6 Stunden, viel länger als geplant. Denn die Union will den vor 3 Wochen vereinbarten Kompromiss noch einmal neu verhandeln.
Die sogenannten A-Länder, also die SPD-regierten Länder, einschließlich Thüringen, sind heute überrascht worden von umfassenden Änderungsvorschlägen der sogenannten B-Länder, also der unionsregierten Länder und Baden-Württemberg. Die teilweise die Ergebnisse unserer damaligen Runde in Frage gestellt haben und darüber hinaus auch weitere Themen aufgemacht haben.
Wie schon im Vorfeld angedeutet, beispielsweise die Forderung, Asylbewerber statt hierzulande in sogenannten Drittstaaten unterzubringen und die Leistungen zu begrenzen. Verkündet wird dann, was unstrittig war.
Die Wiederbelebung des EU-Türkei-Abkommens, das ist die Begrenzung des Familiennachzuges. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, die Bezahlkarte für Asylsuchende, auf die wir uns vereinbaren. Es ist das Thema der effektiveren Binnengrenzkontrollen. Es ist die Weiterentwicklung des Asylrechts und zwar innerhalb einer parteiübergreifenden Kommission.
Das bis jetzt einzige Ergebnis des Treffens am Abend mit dem Kanzler, die schon im Vorfeld ausgehandelte Beschleunigung von staatlichen Planungsverfahren. Einer ahnt da schon, dass dies nicht den hohen Erwartungen entspricht.
Es tut mir fast leid, dass wir heute diesen Pakt für Beschleunigung beschließen. Und zwar deswegen, weil wir natürlich auf der Tagesordnung noch andere Themen haben, die wahrscheinlich morgen in den Medien alles andere überdecken werden. So ist meine Vermutung.
Denn das, was den Länderchefs am wichtigsten ist, das atmende System mit deutlich mehr Geld für Flüchtlinge, wird es höchstwahrscheinlich so nicht geben. Das gäben die finanziellen Mittel des Bundes nicht her, heißt es aus Regierungskreisen. Die gemeinsame Abschlusspressekonferenz, die um 22 Uhr geplant war, ist verschoben. Es wird mit einer langen Nacht im Kanzleramt gerechnet.
Und die verfolgt für uns Matthias Deiß in Berlin. Matthias, das Treffen ist also gerade noch in vollem Gange im Kanzleramt, aber dringt denn da schon irgendwas raus, wo es da hakt beim Thema Migration?
Ja, zunächst mal ist es richtig, man hängt und zwar so richtig. Und das liegt auch daran, dass sich der Bundeskanzler unter keinen Umständen unter Zeitdruck setzen lassen wollte von der massiven Verspätung der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. So hat man im Kanzleramt, nachdem man sich gleich zu Anfang ja auf die beschleunigten Planungsverfahren geeinigt hatte, das erstmal in einem Zwischenstatement, haben wir ja gerade gehört, auch würdigen wollen vor der Presse und dann genüsslich erstmal Essen aufgetischt. Erst danach dann kam es zum heiklen Thema Migration und auch hier hat der Bundeskanzler nicht zuerst, wie es die Länder vielleicht erhofft hatten, das wichtige Thema für sie, wichtige Thema Flüchtlingsfinanzierung aufgerufen, sondern hier wollte der Bund erstmal über die neue Planungsbeschlussvorlage der Länder nach diesem denkwürdigen Vortreffen heute sprechen, das ja zum Beispiel jetzt den Vorschlag vorsieht, eine Kommission ins Leben zu rufen, die eine Änderung des Asylverfahrens oder Asylgesetzes auf den Weg bringen wollte. Da wollte der Bundeskanzler erstmal ganz ausführlich hören, wie das sich die Länder vorstellen und wie das man sich am Ende dann vorstellen kann. Und zur Stunde ist man noch nicht mal, so höre, habe ich gerade eben gehört, bei dem wichtigen Thema Flüchtlingsfinanzierung angelangt. Wollen die Länder unbedingt vorankommen, aber der Bund hat vorher immer gesagt, man kann diesmal aufgrund der doch knappen Bundesfinanzen nicht mehr sagen, dann trifft man sich halt in der Mitte. Das ist sicherlich noch der springende Punkt dieses Abends.
Ja, abends und es wird immer mehr zur Nacht. Was ist denn da jetzt der Plan? Geht das dann bis zum Morgengrauen so weiter?
Also ich glaube, wie viele Pläne am Ende wert sind, das hat dieser Tag im Vorfeld schon gezeigt mit dieser doch denkwürdigen Ministerpräsidentenrunde. Also insofern, ja, das kann bis zum Morgen dauern. Es kommt jetzt darauf an, dass der Bundeskanzler am Ende mit einer Zahl mal in die Runde geht und über die dann konkret verhandelt wird. Und dann muss ich zeigen, wie lange verhandelt wird und wie lange man durchfällt und was am Ende dann wirklich rauskommt.
Weil du es gerade auch schon angesprochen hast, diese denkwürdige Runde dann am Nachmittag. Das Ganze ging ja heute schon holprig los, als sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten da verhakt haben, vorab eben schon und dann erst 3 Stunden mit Verspätung zum Kanzler fuhren. Wie konnte es denn zu diesem Fall kommen überhaupt?
Ja, das ist wirklich ein denkwürdiger und auch sehr ungewöhnlicher Vorgang. Man muss sich noch mal vor Augen halten, dass ja die Ministerpräsidenten ihre Vorgehen und ihre Position eigentlich schon geeint hatten und das über Wochen. Und dann heute in allerletzter Minute kommt die Union mit neuen, mit schärferen Vorschlägen. Diese Kommission zur Änderung des Asylgesetzes auf der einen Seite, aber eben auch der Vorschlag, eben Asylverfahren künftig in Drittstaaten außerhalb der EU, wie etwa Ruanda, vollziehen zu lassen. Das muss Ihnen klar gewesen sein, dass das nicht so einfach durchgehen kann. Hendrik Wüst hat das wohl immer wieder eingebracht, aber es spricht viel dafür, dass das kein Alleingang war. Morgen will er nämlich zum einen mit CDU-Chef Friedrich Merz eine gemeinsame PK geben. Zum anderen ist dieser Punkt auch einer, der in einem CDU-Papier, das der Vorstand letzte Woche das Präsidium verabschiedet hat, auch genauso drinsteht. Ich glaube, man wollte von Seiten der Union noch mal deutlich machen, man kann sich weitaus mehr vorstellen, als der Bundeskanzler und die SPD-regierten Bundesländer am Ende bereit sind mitzutragen, um am Ende deutlich zu machen, man hat in Sachen Migration doch andere Vorstellungen. Das ist nicht der Deutschlandpakt, den man sich dann am Ende von Seiten der Bundesregierung gewünscht hat, sondern dann eben doch wieder am Ende ein einseitiges oder ein politisches Vorgehen, um am Ende daraus auch nochmal parteipolitisches Kapital zu schlagen. Der Ministerpräsident Boris Rhein, der ja der Ministerpräsidentenkonferenz vorsieht, hat dafür in der Ministerpräsidentenrunde, hören wir, schon viel Prügel bekommen und auch auf der Pressekonferenz nochmal öffentlich.
Wir sind gespannt, zu welchen Ergebnissen aus dem Kanzleramt Deutschland morgen früh aufwachen wird. Matthias, danke, live aus Berlin. 9 Jahre ist es her, da haben sich zum ersten Mal in Sachsens Landeshauptstadt selbsternannte europäische Patrioten zusammengetan, um gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes auf die Straße zu gehen. Pegida wollte vor der Kulisse der Barockpracht klarmachen, grundsätzlich gegen zu viel Islam und Zuwanderung von Muslimen nach Deutschland zu sein. Dann wurde es lange ziemlich still um die Bewegung, doch heute Abend rüstete Dresden sich wieder für eine Pegida-Demonstration. Ole Hilgert und Florian Glatter.
Der Protest ist kaum zu überhören. Mehr als 1000 Gegendemonstranten haben sich am Abend am Dresdner Schlossplatz versammelt, um gegen die Kundgebung von Pegida zu demonstrieren. Hauptziel des Protests: Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Ihn hatte das rechte Bündnis in Dresden als Gastredner geladen.
Ohne die Straßenbewegung, ohne die Blogger im Netz, ohne die alternativen Publikationen und Verlage geht es nicht. Wir gehören zusammen und wir werden den Kampf um dieses Land nur siegreich beenden, wenn wir zusammenhalten, wenn Parlament und Straße Schulter an Schulter gemeinsam in die Zukunft ziehen.
Es ist die erste Pegida-Kundgebung an einem Montag seit mehr als einem Jahr. Die rechtspopulistische Bewegung hatte zu ihren erfolgreichsten Zeiten mehr als 25.000 Menschen mobilisiert. Heute sind es laut Polizei rund 1.300. Der Auftritt Höckes sei vorgezogener Wahlkampf, sagt der Leipziger Soziologe Oliver Decker. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird kommendes Jahr gewählt. Die AfD sehe sich längst als dominante Kraft im rechten Spektrum.
Die AfD hat als eine im Grunde genommen völkisch-nationalistische bis offen neonazistische Partei Vorfeldveranstaltungen, die Parteien brauchen. Dazu gehört eben so etwas wie Pegida. Dafür muss man sich nicht mehr gemein machen. Früher gab es vielleicht noch die Wahrnehmung von Konkurrenz oder Schwierigkeiten, wie man sich dazu verhält. Heute sind das alles potenzielle Wähler für eine Partei, die sich im Grunde genommen im Spektrum gut etabliert hat.
Mit dabei in Dresden heute auch Andreas Kalbitz, der ehemalige AfD-Vorsitzende aus Brandenburg, der wegen seiner rechtsextremen Vergangenheit aus der Partei ausgeschlossen worden war. Er spricht zunächst auf einer deutlich kleineren Veranstaltung aus dem Querdenken-Spektrum, die sich dann mit dem Pegida-Protestzug vereint.
Das größte Problem, das wir aktuell haben, ist die Migrationskrise. Jeder weiß das. Das steht völlig außer Frage. Jetzt bewegt sich ja diese Simulantenregierung oder scheint zumindest so. Ja, Frau Faeser fährt nach Nordafrika, trinkt Tee in Marokko.
Polemik und Provokation beim Thema Migration. Längst sei das verbindende Element von AfD, rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen.
Das Ticket ist klar. Es geht um Ressentiments. Das ist das Hauptmotiv. Es ist auf Migranten bezogen. Das ist das, worin es sich konkretisiert.
Bei den Demonstrationen und Gegenprotesten blieb es in Dresden friedlich. Die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.
Mit ihren Vorstößen bis zur Küste des Gazastreifens hat die israelische Armee das Palästinensergebiet inzwischen in zwei Hälften geteilt und Gaza-Stadt damit praktisch umzingelt. Nun stellt sich die Frage, was bedeutet das für den weiteren Verlauf des Krieges und was für die unzähligen Zivilisten, die sich noch in Gaza-Stadt befinden? Die sollen weiterhin Richtung Süden fliehen können, vor allem wenn die Armee wie heute den Beschuss von Hamas-Stellungen kurzzeitig unterbricht. Aber eine generelle Waffenruhe, wie sie auch heute wieder etwa von UN-Generalsekretär Guterres gefordert wurde, die wird es wohl erst geben, wenn die israelische Armee sich an ihrem Ziel sieht, die Terrororganisation Hamas zerschlagen zu haben. Gabriele Dunkel.
Jerusalem am Abend. 240 Gesichter projiziert auf die Stadtmauer beim Jaffa-Tor. Morgen ist es einen Monat her, seit sie als Geiseln verschleppt wurden von der Hamas. Sie zu befreien und wieder nach Israel zu bringen, ist ein Ziel der israelischen Armee in diesem Krieg. Das zweite, die Hamas vollständig zu eliminieren, Gaza zu demilitarisieren. Seit gestern ist Gaza-Stadt von israelischen Soldaten eingekreist und so vom Süden abgetrennt. Dies sei ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas. Damit die Zivilisten vom Norden in den Süden fliehen können, gibt es einen Korridor, der immer wieder zeitweise geöffnet wird. Diese Drohnenaufnahmen zeigen, dass der heute genutzt wird. Seit Beginn des Krieges fordert Israel die Zivilisten auf, den Norden Gazas zu verlassen. Immer wieder aber, so die israelische Armee, behindere die Hamas die Zivilisten daran, unter anderem durch Beschuss. Hunderttausende sind bereits in den Süden geflohen. Hilfsorganisationen beschreiben die humanitäre Lage dort als weiter katastrophal. Dazu die andauernden Bombardierungen durch die israelische Armee mit vielen Toten und Verletzten, nach Angaben der durch die Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde. Für den UN-Generalsekretär Guterres ist dies mehr als eine humanitäre Krise, es sei eine Krise der Menschheit. Der sich verschärfende Konflikt erschüttert die Welt und zerstört auf tragische Weise so viele unschuldige Menschenleben. Der Gazastreifen wird zu einem Friedhof für Kinder. Berichten zufolge werden jeden Tag Hunderte von Mädchen und Jungen getötet oder verletzt. Auch er betont jedoch, dass die Hamas Zivilisten als Schutzschilde missbrauche. Dieses Video der israelischen Armee soll das beweisen. In einer palästinensischen Pfadfinderunterkunft finden Soldaten Raketenabschussanlagen der militanten Islamisten. Immer wieder nutze Hamas zivile Orte für ihre Zwecke. Die Hamas-Tunnel befinden sich in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und humanitären Organisationen. Das ist ein Beweis dafür, dass die Hamas unter der Zivilbevölkerung operiert und diese auf zynische Weise gefährdet. Nach einer zweitägigen Pause ist heute der Grenzübergang Rafah für Hilfsgüter wieder geöffnet worden. Außerdem durften auch wieder Ausländer, Palästinenser mit ausländischem Pass und Krankentransporte Gaza verlassen. Im Norden Israels gab es heute in mehreren Orten Raketenalarm. Mindestens 30 Geschosse seien aus dem Libanon abgefeuert worden, so die israelische Armee. Die erwiderte den Beschuss auf den Südlibanon.
Oliver Mayrüth in Tel Aviv. Der Druck auf Israel, eine Feuerpause zuzulassen, wird immer größer. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass Israel diesem Druck nachgeben könnte?
Feuerpause ist ganz schwierig für die israelische Gesellschaft im Moment. Dieses Wort will man eigentlich hier nicht hören, weil man einfach glaubt, dass man jetzt erstmal gegen die Hamas vorgehen muss, die Hamas stoppen muss und auch die Geiseln zurückbringen muss. Und dafür glaubt man eben auch, dass man einen gewissen Druck auf die Hamas aufrechterhalten muss. Und deswegen mutet man, glaube ich, der Bevölkerung hier im Moment dieses Wort Feuerpause nicht zu. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es einfach stillschweigende Feuerpausen an der einen oder anderen Stelle geben könnte. Es war ja zum Beispiel heute auch so, dass eben Zivilisten aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden fliehen durften sozusagen durch diese humanitären Korridore. Und da gab es eben auch Zeitspannen, in denen nicht geschossen wurde. Das war ja dann schon so eine Art Feuerpause.
Israel hat Gaza-Stadt nach eigenen Angaben militärisch komplett abgeriegelt, eingeschlossen. Weiß man denn, wie die israelische Armee da jetzt weiter vorgehen will?
Ja, das ist eine ganz heiße militärische Phase jetzt. Man ist jetzt in diesem Bereich Häuserkampf. Die israelische Armee will zum Zentrum vorrücken, unter anderem auch zu diesem Shifa-Krankenhaus. Dort vermutet man eben dieses Tunnelsystem im Untergrund, wo zum einen die Hamas-Führung sich sozusagen verbarrikadiert haben soll und zum anderen sollen dort auch unter Umständen Geiseln festgehalten werden. Und das Ziel der israelischen Armee ist eben, bis dorthin vorzurücken, dann die Hamas-Kämpfer dort zu stoppen, zu bekämpfen und eben die Geiseln nach Hause zu bringen. Und das ist natürlich, sage ich mal, militärisch eine große Herausforderung. Und es ist vor allem aber auch für die Zivilisten, die immer noch dort in Gaza-Stadt sind, brandgefährlich, wenn man da in irgendwelche Auseinandersetzungen kommt zwischen Hamas-Terroristen und dem israelischen Militär.
Und wie lässt sich das Sicherheitsgefühl der Menschen in Israel im Moment beschreiben?
Ja, es gab ja zum Beispiel heute Morgen einen Angriff auf Polizisten mit einem Messer. Da ist auch eine Polizistin heute im Laufe des Tages aufgrund der schweren Verletzung gestorben. Die Anspannung ist hoch im Land. Man kann das zum Beispiel auch erleben, wenn man hier mit dem Auto unterwegs ist. Ich war da gestern Abend unterwegs, bin in ein Viertel gefahren, hier im Norden von Tel Aviv. Und am Eingang des Viertels, da stehen dann Freiwillige und die sperren mit ihren Autos die Straße ab, sodass nur noch einzelne Autos durchkommen. Und die gucken in jedes Auto rein und sprechen einen auch an. Und wenn man dann Englisch spricht oder Hebräisch, dann kann man schnell weiterfahren. Und arabisch aussehende Menschen werden dann unter Umständen schon auch mal gestoppt. Also die Sorge, dass es da eben Übergriffe geben könnte, ist da sehr groß.
Oliver Mayrüth, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv.
Vielen Dank nach Hamburg.
Die Lage der Zivilbevölkerung, die beschäftigt auch besonders das Land, dessen Luftwaffe nun erstmals Hilfsgüter aus der Luft über dem Gazastreifen abgeworfen hat. Schließlich ist Jordanien nicht nur das Land, das die längste Grenze zu Israel hat, es ist auch das Land, das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder palästinensische Flüchtlinge aufgenommen hat. In Jordanien leben 2,3 Millionen registrierte Flüchtlinge, viele von ihnen Nachfahren derer, die schon nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg 1948 ins Land kamen. Mittlerweile dürfte geschätzt die Hälfte der jordanischen Bevölkerung palästinensische Wurzeln haben. Welche Rolle das Königreich also in der Region und auch in dieser aktuellen Lage spielt, berichtet Vera Rudolph.
Als sich der Bauch des Flugzeugs öffnet, kommt das erste Mal seit Kriegsbeginn Hilfe aus der Luft. Jordaniens Luftwaffe hat vergangene Nacht Medikamente und medizinische Ausrüstung per Fallschirm abgeworfen für ein von Jordanien betriebenes Krankenhaus in Gaza, die Operation eng abgestimmt mit Israels Militär. Im jordanischen Fernsehen und auf X macht König Abdullah klar, den, Zitat, verletzten Brüdern und Schwestern in Gaza zu helfen, sei seine Pflicht. Die Hilfsbereitschaft in Jordanien ist groß. In Sakkah, nordöstlich der Hauptstadt Amman, sammeln sie schon seit Wochen. Aus dem Sportclub Al-Shola ist eine Sammelstelle für Spenden geworden. Über Ägypten wollen sie immerhin das Allernötigste nach Gaza schicken. Wasser, Essen und auch Geld. Meine Botschaft an Sie ist, dass Sie wissen sollen, dass wir Tag und Nacht bei Ihnen sind, durch Gebete, durch all das, was wir geben können. Wir schlafen nicht. Tag und Nacht durchleben wir das gemeinsam mit Ihnen. Wir sind Sie. Mit Ihren Rufen fordern Sie eine Befreiung Palästinas. Die Regierung steht unter Druck. Wie hier in Amman kommt es fast täglich zu Protesten. Die Wut auf Jordaniens Straßen ist groß. Schätzungsweise rund die Hälfte der Bevölkerung hat palästinensische Wurzeln. Viele sind vertrieben, Hunderttausende kamen nach der Staatsgründung Israels und nach dem Sechstagekrieg und sind für immer geblieben. Jetzt ein neuer Krieg in ihrer alten Heimat. Viele leiden mit. Jordanien, der Stabilitätsanker der Region, steht vor einem Dilemma, will nicht erneut Zufluchtsort für Vertriebene werden. 1994 hat das Land einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen, pflegt seitdem diplomatische Beziehungen und ist ein verlässlicher Partner für die USA, die EU und die anderen arabischen Staaten. All das könnte auf dem Spiel stehen, je länger der Krieg und die Proteste andauern. Wenn Jordanien destabilisiert wird, könnten radikale Gruppen das ausnutzen und wieder auf jordanischem Gebiet aktiv werden. Und das würde Instabilität für die ganze Region bedeuten. Auch Königin Rania, die palästinensische Eltern hat, meldet sich immer wieder zu Wort, verurteilt die ihrer Meinung nach illegale Besatzung durch Israel, seine Siedlungspolitik und Verstöße gegen das Menschenrecht. In einem Treffen mit Abgeordneten unterstreicht Jordaniens Ministerpräsident heute diese Position. Wir stimmen nicht mit der Beschreibung überein, dass das Töten, die gezielten Angriffe und Attacken auf Zivilisten, Kinder und Frauen im Gazastreifen in irgendeiner Art unter das legitime Recht auf Selbstverteidigung fallen. Die Vertreibung von Palästinensern wäre eine rote Linie und käme einer Kriegserklärung gleich. Die ersten Geflüchteten, sie kamen vergangene Woche in Amman an, nachdem Gazas Grenze zu Ägypten das erste Mal für schwer verletzte Palästinenserinnen und Palästinenser geöffnet worden war.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir.
Gerne. Die Ukraine ist nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht erneut massiv von Russland angegriffen worden. Die Raketen und Kampfdrohnen seien aus den russisch besetzten Gebieten im Süden der Ukraine abgefeuert worden. In Odessa wurden dabei mindestens 20 Wohnhäuser, Infrastruktureinrichtungen sowie das Nationale Kunstmuseum beschädigt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. 8 Menschen seien verletzt worden. In Polen hat Präsident Duda dem amtierenden Ministerpräsidenten Morawiecki den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Duda erklärte, er wolle der stärksten Kraft die Möglichkeit dazu geben. Morawieckis nationalkonservative Peace-Partei hatte bei der Wahl Mitte Oktober die meisten Stimmen erhalten, ist aber auf einen Koalitionspartner angewiesen. Dagegen verfügt ein Bündnis dreier Oppositionsparteien unter der Führung von Donald Tusk über eine Regierungsmehrheit. Die im Iran inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer Familie in den Hungerstreik getreten. Damit wolle sie für eine bessere medizinische Versorgung im Gefängnis und gegen den Kopftuchzwang für Frauen protestieren. Die 51-Jährige ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran. Derzeit verbüßt sie eine langjährige Haftstrafe im Evin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran. Die deutschen Erdgasspeicher sind für den Winter zu 100% gefüllt. Das zeigen vorläufige Daten des Europäischen Gasspeicherverbandes. Von einer guten Nachricht sprach der Präsident der Bundesnetzagentur Müller. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Mehr dazu von Markus Gürne von der Frankfurter Börse.
Volle Speicher bedeuten nicht wieder aus dem Vollen zu schöpfen. Zum einen, weil der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiter andauert und Gas aus anderen Ländern auch wieder teurer werden kann. Zum anderen, weil die Zusatzkosten für den Grundstoff Gas ab kommenden Jahr wieder steigen. Nur noch bis Jahresende gilt der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7% auf Erdgas. Ab Januar 2024, so die aktuelle Planung, sollen es dann wieder 19% sein. Darüber hinaus steigt dann auch der CO2-Preis. Beides zusammen wird die Gaspreise erhöhen. Auch die Gaspreisbremse, die den Preis für die Kilowattstunde für bis zu 80% des Jahresverbrauchs bei 12 Cent deckelt, läuft aus. Das allerdings erst im März 2024. Daher ist tatsächlich der Appell des Vorjahres aktuell, sparsam mit dem Erdgas umzugehen. Nicht nur im Interesse des Klimaschutzes, um weniger CO2 zu verbrauchen, es schont auch den eigenen Geldbeutel.
Über einigen Regionen Deutschlands erscheinen derzeit am Nachthimmel Polarlichter. Wie der Name verrät, sind sie normalerweise nur in der Nähe der Pole zu sehen. Aber zurzeit ist die Sonne besonders aktiv und sendet mehr elektrische geladene Teilchen als sonst zu uns. Treffen die auf das Magnetfeld der Erde, leuchten sie in bunten Farben.
Unter Ordnung auf dem Platz versteht wohl jeder etwas anderes, je nachdem, ob man als Trainer, Schiedsrichter oder Spieler über den Rasen blickt. Eine Ordnung sollte aber für alle gelten und die hat mit einem sportlichen, mit einem fairen Miteinander zu tun. Doch gerade in Amateurligen und selbst im Jugendfußball kommt es immer wieder zu unfassbaren Gewaltausbrüchen. Und zwar so sehr, dass der Fußballverband in Brandenburg jetzt mit einer Reihe von Maßnahmen gegensteuern will. Wie genau das funktionieren soll, das hat sich unser Mittendrin-Reporter Tom Garus südlich von Berlin in Zossen-Würnsdorf angeschaut.
Hebt doch mal bitte die Hand, wer hat schon einen Faustschlag erlebt auf dem Fußballfeld?
Einfache Frage, einfache Antwort von den Nachwuchskickern des MTV Wünsdorf im Süden Brandenburgs. Im deutschen Jugendfußball kommt es oft zu Gewalt. Und für Ronny Bayer vom Fußball-Landesverband Brandenburg ist das der Ansporn, etwas zu verändern. Seit einem Jahr schulen er und sein Team den Verein unter anderem in Gewaltprävention. Ein Pilotprojekt, einmalig in Deutschland.
Naja, wir haben halt dieses Problem, dass wir seit Ende der Corona-Pandemie unwahrscheinlich mit zunehmender Gewalt, auch vor allen Dingen im Kinder- und Jugendfußball, zu tun haben. Wir haben tatsächlich die meiste Gewalt und Diskriminierung vom Spielfeldrand.
Und da stehen Trainer, Fans und Eltern und Bonny Wünsche. Abstand vom Spielfeld, wie in anderen Landesverbänden, müssen sie nicht einhalten. In der E-Jugend ihres Sohnes geht es noch entspannt zu, anders als bei den Älteren.
Wird von der Stimmung von den Eltern ein bisschen angeheizt. Wenn die dann an der Seitenlinie stehen und pöbeln, merkt man das bei den Kindern natürlich auch, dass die dann so ein bisschen aggressiver werden. Mein Mann ist Trainer der C-Jugend und da hatten wir auch einen Vorfall, dass die Trainer untereinander sehr aggressiv waren, sich angemault haben und das dann auch auf die Kinder sich übertragen hat.
Ja, fällt dir schwerer? Warum? Weil du Rechtsfuß bist, richtig? Ja.
Das Ziel ist abkühlen, Ruhe bewahren, gewaltfrei kommunizieren. Beim MTV Wünsdorf klappt das schon gut. Aber es geht noch besser, sagt Landesverbandstrainer Hans-Jürgen Huth.
Also wir haben ja viele Trainer, die eine gute Absicht haben und in das Spiel hineinrufen. Nicht immer mit sehr glücklichen Sätzen oder mit einer glücklichen Wortwahl.
Ich finde halt, die Trainer, die sind halt, wenn der gegnerische Trainer von den anderen irgendwas schreit, dann reagiert jeder direkt darauf, anstatt es zu ignorieren oder so. Ruft jeder direkt so, sei mal leise oder sowas.
Also hast du ja selbst auch beschrieben, dass das kein gutes Gefühl ist, wenn von draußen Aggressivität kommt. Und das erlebst du dann in deiner fußballerischen Entwicklung. Entweder hat man dann keinen Bock mehr darauf, Fußball zu spielen, weil die Aggression einen doch ein Stück weit abschreckt. Oder dann nimmt man das als normal hin.
Um aggressiven Eltern und Fans Einhalt zu gebieten, werden im Jugendbereich auch Ordner eingesetzt. Und manchmal greift MTV-Trainer Nils Schweckendiek selbst durch.
Die Eltern pushen halt immer und da kommt doch schon einmal oder das andere Mal Schimpfwörter und weiß ich nicht. Aber unterbinden wir als Trainer.
Es lastet viel Verantwortung auf den Schultern der oft ehrenamtlichen Trainer. Sie sollen den Kindern helfen, sich zu Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln, damit sie weniger anfällig werden für Aggressionen.
Spieler im Kindesalter, die nicht so ein einfaches Elternhaus haben, und da ist oftmals der Anker tatsächlich der Verein und der Trainer. Also ihr habt einen pädagogischen Auftrag. Und ihr seid eigentlich diejenigen, die manchmal mehr Werte vermitteln als im eigenen Haushalt.
Also wir merken schon eine Veränderung in der Gesellschaft, ich glaube wie jeder von uns, dass es doch eine andere Gesellschaft ist als noch vor einigen Jahren.
Man merkt immer die allgemeine Stimmung so in der Gesellschaft, die spiegelt sich oben Spielfeld wieder. Ne? Also wenn es das heißt, der Frust, der sich über die ganze Woche anstaut, wenn er sich dann anstaut, der wird halt dann am Wochenende ausgelassen.
Der Brandenburger Fußball-Landesverband will die Vereine damit nicht allein lassen und weitermachen mit seiner Reihe Fußball macht Charakter. Ob dies noch einmal aus den Töpfen des Bundesinnenministeriums finanziert werden kann, ist jedoch noch offen.
Es ist das Ideal, das fast jedem Paar vorschwebt und ein Versprechen, das sich viele geben, dass eine Beziehung für immer halten soll. Ob das auch gelingt, diese Frage stellt sich für manche aber gar nicht mehr, wenn sie schon auf Jahrzehnte einer Ehe mit allen Höhen und Tiefen zurückblicken können. Eine solche Ehe hat die Filmemacherin Pia Lenz für einen Dokumentarfilm im letzten Lebensabschnitt begleitet. Ein anrührender Film, der zeigt, wie ein Paar quasi für immer zusammenbleibt, selbst wenn die Liebe mal etwas anrostet. Benedikt Schäper stellt ihn vor.
Ah, jetzt sind auch die Schwäne da.
Ja, habe ich doch dir eben schon gesagt.
Ja?
Ja.
Das sind ja die Pärchen, die ewig zusammenbleiben, ne?
Ewig zusammenbleiben. Bis zum Schluss. Den Hamburgern Eva und Dieter gelingt diese Lebensleistung einer Liebe. Die Kamera dokumentiert ihre letzten 5 Jahre Zweisamkeit. Eine berührende Bilanz.
Dass sie sich immer wieder darauf eingelassen haben, zu sagen, wir sind nicht irgendwie fertig und das Leben ist jetzt fertig und wir wissen jetzt, wie es geht, sondern immer wieder bereit, alles in Frage zu stellen und zu hinterfragen und zu gucken, okay, aber wie geht's denn jetzt weiter und wer sind wir denn jetzt gerade?
Einfühlsam nähert sich die Dokumentation fast 70 Jahren Beziehung, beleuchtet Stationen zweier Menschen, verschmolzen zu einem gemeinsamen Leben. Junges Glück, Leidenschaft, Eifersucht, ein aufrichtiges Doppelporträt.
Erste Ehekrise. 59, 60. Aha, wusste ich alles nicht mehr. Zweite Ehekrise, dritte Ehekrise, vierte Ehekrise.
Evas Briefe und Tagebücher liest Schauspielerin Nina Hoss. Emotionale Offenbarungseide.
Dieter, du maulfauler Stockfisch. Du wortkarger Klotz. Du Gefühlsurne. Es wird kommen, der Tag, da bitte ich dich und deine Gefühle zur Kasse.
Guten Morgen, Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir alles Gute und dass die Gesundheit noch ein bisschen wiederkommt und wir noch viel Zeit miteinander haben.
Ja, hoffentlich.
Seit Jahrhunderten sagen sich Liebende, für immer. Doch was bedeutet das lebenslange Versprechen im Angesicht eigener Endlichkeit?
Für mich war das sehr interessant zu beobachten, also erstmal diese Dynamik zwischen zwei Menschen, wie unterschiedlich geht man damit um, wenn plötzlich eine neue Rollenverteilung da ist, wenn eine neue Abhängigkeit da ist. Und am Ende geht es darum, wie lasse ich eigentlich los und gleichermaßen aber auch, was hält uns bis zum Schluss zusammen.
Ich habe schon so viel erlebt. Es war so ein interessantes Leben.
Für immer. Ein ruhiger, ein nachdenklicher Film über Lieben, Leiden, Leben.
Und ein Film, der am kommenden Donnerstag in die Kinos kommt. Und damit zum Wetter. Claudia, wie lange müssen wir denn noch mit diesem Regenwetter in Deutschland rechnen?
Oh Ingo, das geht noch eine ganze Weile. Also ein Tief nach dem anderen zieht durch, Schauer fallen. Aber zwischendrin gibt es ja auch immer mal wieder trockene Abschnitte und zum Teil sogar etwas Sonnenschein. Zumindest ab und zu. Der November war in einigen Regionen bisher schon ganz schön nass. Morgen Sonne vor allen Dingen so Richtung Lausitz und auch im Süden Bayerns. 4 bis 6 Stunden, am wenigsten Sonne im Nordwesten. Und am Mittwoch dann richtig viel Sonne südlich des Mains. Da wird es dann noch lange Zeit trocken sein, sonst gibt es immer mal wieder dichte Wolkenfelder und ab und zu Schauer. Und auch die Temperaturen gehen jetzt langsam runter auf das Niveau, was jetzt normal wäre. Beispielsweise München von so rund 13 Grad geht es dann Richtung Wochenende auf gerade mal noch Werte um die 8 Grad. Also da sinken die Temperaturen ordentlich. In der Nacht haben wir es noch mit ein paar Schauern zu tun. Einerseits ziehen die weiter nach Süden und in die Mitte. Andererseits wird es an der Nordsee sowohl in der Nacht als auch morgen tagsüber immer mal wieder auch kräftigere Schauer, zum Teil mit Gewittern geben. Da kann es auch mal richtig viel regnen in kurzer Zeit. Sonst sind es einzelne Schauer, die sich dann morgen im Laufe des Tages an den Alpenrand legen. In der Nacht Schneefallgrenze in den Alpen. bleiben, so 1200 Meter. Temperaturen liegen morgen früh bei 2 Grad am Alpenrand und in höheren Tälern. Sonst sind es meist 5 bis 9 Grad, 10 Grad auf Helgoland. Im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen auf Werte von meist 7 Grad in höheren Lagen. Sonst sind es so 11 bis maximal 14 Grad, zum Beispiel in der Lausitz, da wo es auch länger sonnig sein wird. Die nächsten Tage bringen immer wieder Schauer, wobei der Mittwoch dann doch vor allem nach Süden hin häufig trocken sein wird. Im Laufe des Nachmittags kommt aus Nordwesten ein neues Tief, das bringt dann auch neuen Regen. Temperaturen da meist 11 bis 14 Grad. Donnerstag zieht dieses Regengebiet über Deutschland hinweg von Nordwest nach Südost. Das heißt, südöstlich davon ist anfangs noch ein bisschen Sonne dabei, nordwestlich davon im Laufe des Nachmittags Sonne. Und dann Richtung Wochenende wird es etwas frischer.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute.